Klartext-Podcast mit Thilo Baum, Folge 63, Novemberhilfe. Guten Tag und herzlich willkommen zum Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Der Titel lautet Novemberhilfe. Ja, ich meine, was für ein Wort, Novemberhilfe. Wort des Jahres 2020 ist ja, wen wundert's, das Wort Corona-Pandemie geworden. Interessant, oder? Corona-Pandemie, wer hätte das gedacht, dass das Wort des Jahres wird? Nein, klar, das ist genau das, was dieses Jahr ausmacht. Ich meine, wir wissen natürlich noch nicht, wie lange uns die Corona-Krise noch begleiten wird, aber für dieses Jahr, alleine für das Jahr 2020, finde ich, ist das ein wirklich treffendes Wort des Jahres. Jetzt wundern Sie sich, warum ich so begeistert bin. Ja, weil es eben banal ist, weil es trivial ist, weil es einfach nur simpel sagt, was Sache ist. Corona-Pandemie, darum geht's im Jahr 2020. Eine sehr klare und einfache Wahl eines Wortes des Jahres, denn so ein Wort des Jahres sollte ein Jahr auf den Punkt bringen. Das ist gar nicht so leicht. Aber das Wort Corona-Pandemie tut das. Und in diesem Zusammenhang ist ganz interessant, so ein Wort des Jahres muss gar nicht so originell sein. Wir denken immer, wir müssen originell sein, wir müssen witzig sein, wir müssen außergewöhnlich kommunizieren. Ah, das sehe ich anders. Ich denke, in erster Linie sollten wir klar kommunizieren. Das ist nämlich das, was uns abgeht in unserer Kultur, was ganz viele Menschen gar nicht können, vielleicht nicht mehr können. Wir sollten nicht unbedingt in erster Linie originell, außergewöhnlich sein, sondern klar. Und einfach, so wie auch andere klare Botschaften nicht originell oder außergewöhnlich sein müssen. Also die Botschaft Feuer, Hilfe, es brennt. Da besteht nicht der Anspruch, dass wir irgendwie uns besonders intellektuell ausdrücken, sondern es geht darum, dass der Inhalt, den wir vermitteln wollen, sofort klar wird. Was ich ja finde, in unserer Kultur, in unserer deutschen, deutschsprachigen Kultur, Volk der Dichter, Denker, Ingenieure, ich finde, die Gefahr, dass wir zu einfach kommunizieren, besteht nicht. Es gibt Dinge, um die muss man sich nicht kümmern, vielleicht kennen Sie das. Ich habe zum Beispiel einen guten Kumpel, der muss sich nicht darum kümmern, mehr Pause zu machen oder sich mal auszuruhen oder so. Nein, das ist einfach eine faule Sau und er ist die ganze Zeit am Faulenzen und dieser Typ muss sich nicht darum kümmern, mal Pause zu machen. Genauso müssen wir uns mit unserer Dichter-Denker-Ingenieure-Kultur nicht Sorgen machen, dass wir nicht präzise genug wären in unserem Ausdruck oder nicht kompliziert genug, sondern wir sind schon kompliziert genug, indem wir auch uns einfach ausdrücken. Selbst dann gelingt es uns trotzdem sehr, sehr komplex und kompliziert rüberzukommen. Also lassen Sie uns überlegen, dass wir den Fokus auf die Einfachheit, auf die Klarheit legen und dass wir nicht originell oder außergewöhnlich kommunizieren müssen. Und jetzt kommt ein spannender Punkt dazu, nämlich Zeitgeschichte. Wir erleben gerade Geschichte. Wir erleben Zeitgeschichte. Ich kenne den Unterschied zwischen Geschichte und Zeitgeschichte ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber ich denke, Zeitgeschichte bedeutet, wir haben damit noch zu tun. Es berührt uns noch. Und es gibt zeitgeschichtlich im Moment eine sprachliche Entwicklung, über die wir in Jahren noch nachdenken werden. Neue Wörter, zum Beispiel Novemberhilfe. Ich hatte es ja schon angedeutet, ich finde dieses Wort sehr düster. Natürlich, eine Folge der Corona-Krise ist die Wirtschaftskrise. Viele Unternehmen, Solo-Selbstständige, was auch immer, vor allem in der Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungsbranche sind vor dem Aus. Und Bund und Länder wollen diesen Unternehmen natürlich helfen. Mit der Novemberhilfe zum Beispiel. Wow, ich finde dieses Wort grauenhaft. Es klingt für mich wie Kriegswinter 2020. Oder es klingt für mich wie Winterhilfswerk. Kennen Sie Viktor Klemperer, großartiger Mann? Philologe zur Nazizeit, Jude und der hat es unentdeckt durch das Dritte Reich geschafft. Er hat überlebt und er hat im Jahr 1947, also 2 Jahre nach Kriegsende, 2 Jahre nach Hitlers Tod, hat er ein Buch veröffentlicht, das heute unter Germanisten als Standardwerk gilt, LTI, die Abkürzung für Lingua Tertii Imperii, das ist lateinisch für die Sprache des Dritten Reiches. Dieses Buch ist unbedingt empfehlenswert. Klemperer spricht darin über Wörter wie Winterhilfswerk, dem zu spenden ja freiwillig sein sollte, aber tatsächlich lastete ein enormer sozialer und politischer Druck auf den Menschen, tatsächlich Geld ans Winterhilfswerk zu spenden. Wir haben es hier mit Framing zu tun, wir haben es hier mit Verdrehung von Realität zu tun. Also wir haben einen Begriff, hinter dem etwas angeblich Freiwilliges steht, was aber nicht freiwillig ist. Darin besteht die Realitätsverdrehung, die Leugnung der Wahrheit. Und das macht Wörter ideologisch. Ähnlich klingt das Wort Novemberhilfe. Mich lässt das Wort Novemberhilfe denken an das Wort oder den Begriff Notopfer Berlin. Ist Ihnen das noch ein Begriff, das Notopfer Berlin? Das war eine Steuermarke, blaue Steuermarke, sah aus wie eine Briefmarke, war aber eine Steuermarke über 2 Pfennig, die Leute zusätzlich zum Porto auf Briefe kleben mussten. Das war eine Nachkriegserscheinung. Das Notopfer Berlin gab es von 1948 bis 1956. Sie wissen, 1948, das war so die Zeit der Berlin-Blockade und der Luftbrücke. Novemberhilfe, Winterhilfswerk, Notopfer. So, das ist für mich die gleiche düstere sprachliche Quelle und ich frage mich, warum haben wir eine Novemberhilfe, die derartige Assoziationen weckt, ein düsteres Wort, das nach Krieg und Untergang klingt, aber wenn man sich das Ding dann genauer anschaut, und jetzt wird es spannend, weil jetzt kommen wir sozusagen wieder in die Gegenwart zurück. Wenn wir mal von diesen zeithistorischen Assoziationen absehen und die Novemberhilfe wirklich einfach nur wie ein Steuerberater betrachten, dann wird man feststellen, das Ding ist ein bürokratisches Monster. Erst heißt es, die Novemberhilfe stehe allen Solo-Selbstständigen offen. Dann hört man, nein, manchen steht sie nicht offen, nur denen, die selbst von einer Zwangsschließung betroffen sind, entweder selbst, also direkt oder indirekt. Meine Kunden müssen schließen. Aha, dann heißt es irgendwo, 75% des durchschnittlichen Wochenumsatzes von November 2019 sollten dabei ausgezahlt werden. Durchschnittlicher Wochenumsatz. Die Novemberhilfe, in deren Namen ein Monat vorkommt, bezieht sich auf eine Woche? Es ist denkbar, aber schrullig. Ein Rechtsanwalt schreibt das so im Internet. Ich lese seinen Text, den hat er formuliert, damit Solo-Selbstständige bei ihm möglicherweise um Hilfe nachfragen, aber ich verstehe nicht, was er schreibt. Der Anbieter einer Leistung, ein Rechtsanwalt, versucht, seine Leistung zu erklären, die er bringt, und es gelingt ihm nicht. Warum? Weil er nicht einfach genug kommuniziert. Woanders heißt es dann, die Höhe der Novemberhilfe beträgt 75% des Vergleichsumsatzes und wird anteilig für jeden Tag im November 2020 berechnet, an dem ein Unternehmen tatsächlich vom Corona-bedingten Lockdown direkt, indirekt oder über Dritte betroffen war, Klammer auf, Leistungszeitraum, Klammer zu, Punkt. Bei dem Anbieter, der diesen Text geschrieben hat, werden sich wohl auch nicht so viele Menschen melden. Warum nicht? Weil sie nicht verstehen, was er erzählt. Leistungszeitraum, einfach mal so in Klammer dazugesetzt. Ja, was meint er denn damit? Und dann so viele Widersprüche. Was ist denn ein Vergleichsumsatz? So schreiben die Leute. Grausam, wer soll das verstehen? Oder nehmen Sie die DATEV. Kennen Sie das Unternehmen? Mein Steuerberater und ich leiden sehr unter der Performance dieses Unternehmens. Wenn ich dort anrufe, weil technisch mal wieder was nicht klappt, fragt man mich nach meiner Beraternummer. Ich sage, ich bin kein Berater. Umständlich erkläre ich dann, ich bin Mandant. Ich kann auch mit einer Mandantennummer dienen. Frau Telefon sagt, die Beraternummer brauchen wir aber auch. Und ich sage, hey, was, die von meinem Steuerberater? Nein, sagt sie, ihre. Ich frage, ich habe doch keine Beraternummer, weil ich kein Berater bin. Sie, doch, auch die Mandanten haben eine Beraternummer. Ich frage, wer soll das kapieren? Und sie sagt, ist halt so. Ich hab's kapiert. Der Groschen ist gefallen. Ich habe anerkannt, die DATEV kann nicht Sprache. Sie verwendet Wörter falsch. Daraufhin sagt die Frau am Telefon, kann man so sehen. Ja, oft ist die Lösung für unerklärliche Phänomene ganz einfach. Jemand kann einfach nicht mit Sprache umgehen. Das ist doch großartig, oder? Schon akzeptiert. Sprachliche Inkompetenz erklärt natürlich vieles. Ob das Ding jetzt Beraternummer heißt oder Gießkanne, ist komplett egal. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann lebt sich's plötzlich ganz einfach. Die Bezeichnung ist einfach völlig Banane. Die ist komplett beliebig. Also man muss jetzt nur noch versuchen, ohne Sprache zu verstehen, was die DATEV einem sagen will. In dem Moment, in dem ich kapiert habe, dass die DATEV mit Sprache nicht umgehen kann, da ist für mich alles okay. In dem Moment zerbreche ich mir nicht mehr den Kopf, sondern habe eine Antwort. Es ist einfach Inkompetenz in Sachen Sprache. Auch wenn ich kapiere, dass jemand stottert, also man versteht plötzlich, okay, der hat dieses sprachliche Problem. In dem Moment respektiere ich das und gehe anders mit ihm um, bin geduldiger und dann höre ich anders zu. Man muss es nur wissen. Also man muss es nur wissen, dass zum Beispiel diese Anbieter, diese Rechtsanwälte, die Hilfe anbieten für die Novemberhilfe, man muss kapieren, die können nicht Sprache. Schaffen die nicht. Ich sage ja immer, so ganz ohne Bildung ist schwierig. Ja, so ganz ohne Sprachkompetenz erst recht. Wer nicht sagen kann, was er meint, kommt mit seinen Botschaften nicht an. Also Novemberhilfe. Helfen wir dem November? Nein, natürlich nicht. Hilft uns der November? Nein, auch nicht. Hilft uns jemand im November? Naja, nicht so ganz, wenn man das Ding auch noch im Dezember beantragen kann. Es scheint also die Hilfe zu sein, die der Staat im November ins Leben gerufen hat. Hat er im November nicht noch mehr Programme aufgelegt? Ja, wahrscheinlich schon. Also so ganz klappt es nicht mit der Systematik. Und dann haben wir eben keine systematische Übersicht über die Hilfen, die es gibt. Denn es gibt jetzt noch die Überbrückungshilfe 2. Aha, gab es denn eine Überbrückungshilfe 1? Wahrscheinlich schon. Novemberhilfe, Überbrückungshilfe 2 lässt sich nicht ordentlich untereinander auflisten. Es gibt keine Systematik und das ist typisch für uns. In unserem deutschsprachigen Kulturraum, dass wir einfach zu wirr denken, nicht klar genug, nicht einfach genug. Überbrückungshilfe 2 klingt für mich wie Hartz IV. Erinnern Sie sich an Peter Hartz, früher mal Vorstandsmitglied bei VW? Ich bedauere den Mann sehr, der tut mir total leid, denn sein Name ist völlig verhunzt durch die politische Vereinnahmung. Der arme Kerl, so ähnlich wie der Name von Walter Riester, völlig zerschossen durch das Riestern mit der Riester-Rente. Das ist so ähnlich wie das Fringsen. Das ist auch eine Weile her, wir sind wieder beim Krieg. Fringsen. Stehlen aus Not, weil es nicht anders geht. Das ist Fringsen. Kommt vom Kölner Erzbischof Josef Frings, der 1946 in der Silvesterpredigt sagte, Zitat, wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise durch seine Arbeit oder durch Bitten nicht erlangen kann. Also der Einzelne darf in seiner Not nehmen, was er braucht, wenn er es nicht durch Arbeit oder Bitten bekommt. Damit war das Fringsen, Zitat Ende, damit war das Fringsen geboren, so wie das Riestern oder eben Hartz IV. Und derzeit verwandeln sich Begriffe, ganz viele. Vor 2 Jahren zum Beispiel war das Querdenken noch eine sinnvolle Alternative zum Scheuklappendenken. Was heißt vor 2 Jahren? Vor einem Jahr, vor einem halben Jahr vielleicht noch, war Querdenken eine tolle Geschichte. Man wusste also, jemand denkt nicht in diesem engen Scheuklappendenken, in diesen engen Bahnen. Heute ist das Wort verbrannt. Es erinnert mehr oder es weckt Assoziationen mehr in die Richtung Verquerdenken. Sich heute noch als Querdenker zu bezeichnen, kann richtig schädlich sein. Jedenfalls ohne politische Implikation gelingt es nicht. Man ist sofort in der Ecke derer, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Ob die das jetzt zu Recht tun oder nicht, ist dabei völlig egal. Der Punkt ist, wenn ich sage, ich bin Querdenker, mache ich mich mit dieser Gruppe gemein. Ich oute mich mit dem Wort, obwohl ich vielleicht vorher als Querdenker völlig unpolitisch war oder einen Teil dieser Leute verstehe, einen anderen Teil nicht, was auch immer. Das heißt, das politische Geschehen, das Zeitgeschehen, unsere Realität, unsere Gegenwart, in der wir gerade wirklich Geschichte erleben, prägt die Sprache und verändert Bedeutungen. Also Überbrückungshilfe 2. Zitat für kleine und mittelständische Unternehmen. Zitat Ende steht auf dem Flyer vorne drauf. Für kleine und mittelständische Unternehmen, das heißt also nicht für Solo-Selbstständige, richtig? Falsch. Im Flyer heißt es dann, auch Solo-Selbstständige können die Förderung beantragen. Typisch für unsere Kultur. Wir versuchen alles richtig zu machen und lassen dabei die relevanten Punkte weg. Natürlich gucken wir, dass wir keine Kommafehler machen in unserem Flyer, aber es gelingt uns keine Überschrift, die sagt, für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Solo-Selbstständige, damit mal jeder sofort erfasst, worum es geht, kriegen wir nicht hin. Stattdessen gibt es einen kommunikativen Irrweg, einen Holzweg. Klare Informationen zu bekommen, wird zur Schnitzeljagd, wenn ein Sender nicht kommunizieren kann. Wenn Mandanten Beraternummern haben, wie bei der DATEV, dann wundert mich das überhaupt nicht, dass die Leute nur noch Missverständnisse erleben, dass sie im Umgang mit Unternehmen nur noch widersprüchliche Aussagen bekommen. Und wenn ich mich zum Beispiel, ich nehme mal wieder die Telekom, die hat ja gerade, spielt eine große Rolle in meinem Leben, weil ich durch die Telekom gerade extrem viel Zeit verliere. Wie die Telekom gerade performt, muss ich Ihnen nochmal im Einzelnen erzählen. Ich habe hier alles dokumentiert, aber das ist mittlerweile eine Arie geworden, die ist fürchterlich. Und wenn ich mich im Kundencenter der Telekom anmelde, muss ich dort einen Benutzernamen eintragen. Ich habe aber keinen Benutzernamen. Die Frage stellt sich, wie lautet mein Benutzername bei der Telekom? Bisher hat mir niemand irgendeinen Benutzernamen gegeben. Der Support verrät mir jetzt, dass damit die Zugangsnummer gemeint ist, die in dem Brief mit den Anmeldedaten steht. Ah! Jetzt muss ich das auch kapieren. Ich muss verstehen, die Telekom kann nicht Sprache. Sprache? Schwierig bei der Telekom, weil es nicht gelingt, dass sie ein und dieselbe Sache mit einem Begriff bezeichnen. Übrigens ziemlich fremdenfeindlich. Jeder Fremdsprachler hat enorme Verständnisprobleme, wenn er nicht weiß, dass der Benutzername und die Zugangsnummer identisch sind. Beim Benutzernamen schaut er im Langenscheid unter B. Bei der Zugangsnummer schaut er unter Z. Alleine die Sprachcomputer, das hatte ich schon erwähnt, in deutscher Sprache, sind für Fremdsprachler die Hölle bei Telekommunikationsunternehmen. Und auch bei mir als Muttersprachler fehlt die Orientierung. Als ich erkannt habe, dass die Telekom mit Benutzername die Zugangsnummer meint, in dem Moment frage ich mich natürlich auch, warum sagt sie dann nicht Zugangsnummer? Wenn ich Hund sagen will, sage ich doch auch nicht Katze. Aber in dem Moment habe ich verstanden, die Telekom kann nicht Sprache und ich brauche eine andere Kommunikationsform. Wir brauchen ein anderes Medium, die Telekom und ich, denn es geht offenbar nicht, wir verstehen uns nicht. Wenn ich etwas frage, kriege ich widersprüchliche Antworten oder gar keine Antwort. Und diese sprachliche kommunikative Kompetenz scheint dort nicht zu existieren. Also einmal akzeptieren und dann sagen, okay, dann werde ich mit der Telekom nur noch in Staccato-Stil kommunizieren und nur noch Stichwörter rüberschicken, in der Hoffnung, dass das dann vielleicht besser funktioniert. Ach ja, und dann gibt es ja noch die Dezemberhilfe. Also im Dezember kann ich die Novemberhilfe beantragen und trotzdem ist es die Novemberhilfe. Aber da muss ich auch von Schließungen betroffen sein, bei der Dezemberhilfe, entweder direkt oder bei meinem Kunden. Stellt sich die Frage, gibt es auch eine Märzhilfe, kommt eine Maihilfe, werden wir eine Augusthilfe haben? Ich bin gespannt. So, und Weihnachten naht und hohoho, es gibt eine Neustarthilfe. Ja, Novemberhilfe, Neustarthilfe, Überbrückungsgedöns 2. Was ist jetzt was? Wir schaffen es nicht, eine Systematik herzustellen, weil wir uns nicht für den Menschen interessieren, der von außen kommt und einen großen Blick aufs Ganze wirft, der ein Big Picture braucht, eine Übersicht. Nein, wir denken kulturell in Details, im Kleinen. Das Bundesfinanzministerium schreibt auf seiner Seite, Neustarthilfe, Gedankenstrich, besondere Unterstützung für Solo-Selbstständige. Das ist die Überschrift. So, und jetzt geht der Text los. Die Überbrückungshilfe 3, römisch 3, wird erhebliche Verbesserungen für Solo-Selbstständige bringen. Und ich denke mir, hey, Moment, ich bin doch jetzt im Kapitel Neustarthilfe. Und jetzt reden die über was anderes, jetzt reden die über die Überbrückungshilfe 3. Hat da jemand einen Absatz falsch umgehoben, Copy und Paste? Ich lese weiter. Betroffene zum Beispiel aus dem Kunst- und Kulturbereich, also aus Kunst- und Kulturbereiche kann man immer streichen, sollen künftig eine einmalige Betriebskostenpauschale von bis zu 5.000 Euro für den Zeitraum bis Ende Juni 2021 als steuerbaren Zuschuss erhalten können. Und ich steige aus, weil ich es nicht kapiere. Worüber reden wir? Reden wir über die Neustarthilfe oder über die Überbrückungshilfe 3? Vielleicht ist ja beides das Gleiche wie bei der Telekom, die Zugangsnummer und der Benutzernamen. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber wer kann den Gedanken lesen? Wenn das Finanzministerium es nicht schafft, sich klar auszudrücken, wer denn bitte sonst in diesen Zeiten? Als steuerbaren Zuschuss. Also, irgendjemand hat zwei verschiedene Bezeichnungen für eine Sache verwendet und damit macht das Finanzministerium uns das Lesen schwer und das Leben schwer und wir stellen uns die Frage, was ist denn steuerbar? Das ist mal wieder so eine Doppeldeutigkeit. Steuerbar im Sinne des Steuerrechts? Also was man grundsätzlich besteuern kann oder eben steuerbar im landläufigen Sinne, im Sinne von lenkbar. Ja, gute Kommunikatoren achten darauf, dass sie solche Doppeldeutigkeiten vermeiden, denn diese Doppeldeutigkeiten bergen Missverständnisse. Ich würde das Wort steuerbar in diesem Zusammenhang einfach weglassen. Ob man den Zuschuss grundsätzlich besteuern kann am Ende irgendwie, das kann man immer noch sehen, aber ich würde sagen, lieber wecke ich diesen Hund nicht, lieber lasse ich diese Information schlafen, als dass ich eine neue Frage aufwerfe und die Leute fragen sich, was ist denn bitte steuerbar? So ist das eben, wenn Fachleute Texte schreiben. So ist das. Die Fachleute denken, sie machen alles richtig, sie beschreiben ihre Inhalte richtig und sie glauben, das war's gewesen. Sie interessieren sich nicht dafür, wie die Formulierungen am Schluss wirken, ob die Information ankommt. Und das Problem in diesem Land wirklich, das ist nicht, dass die Leute zu einfach denken würden. Das Problem ist, dass wir zu kompliziert denken. Die simple Aufgabe, ein und dieselbe Sache, einfach nur mit einer Bezeichnung zu versehen, das ist schon für viele Menschen zu hoch. Für ganz viele Menschen, denen man nicht nachsagen kann, dass sie dumm wären. Die sind alle intelligent, die haben studiert. Aber das kriegen sie nicht hin. Auch die Finanzhilfen so aufzustellen und zu beschreiben, dass nicht hunderttausende Rechtsanwälte und Steuerberater erstmal hilflos gar nichts verstehen, was für ein wahnsinniger volkswirtschaftlicher Schaden das ist, wenn eine Regierung nicht klar kommuniziert. Das können wir in Deutschland einfach nicht. Wir ticken nicht klar genug, wir denken zu verkorkst. Kennen Sie verkorkstes Denken in Ihrem Unternehmen? Dann schauen Sie mal. An welchen Stellen in Ihrem Unternehmen drücken Sie sich nicht klar aus, drücken sich mit Kollegen nicht klar aus, Mitarbeiter oder die gesamte Unternehmenskultur? Wo verwenden Sie verschiedene Begriffe für dieselben Dinge? Heißt eine bestimmte Nummer auf dem Gerät jetzt Seriennummer oder Gerätenummer? Heißt das Ding auf dem Gerät Seriennummer und auf der Verpackung anders? Hey, das ist blöd. Es ist nicht nur unfair gegenüber Fremdsprachlern, sondern allen Menschen gegenüber einfach vermeidbar unfreundlich. Also mich wundert es, dass die Menschen in diesem Land sich nicht klar ausdrücken. Wir sind hochintelligent, wir gehen sehr ins Detail, wir hängen sehr an den fachlichen Inhalten, an den Detailinformationen, wir klammern uns daran fest, dass ein Text am Ende keine Kommafehler enthält, aber wir ignorieren komplett, wie diese Texte ankommen. Es interessiert uns einen feuchten Dreck, ob der Bürger oder der Steuerberater versteht, was wir senden. Vielleicht konnte ich Sie durch diese Podcast-Folge ein bisschen inspirieren, dass Sie mal nach Ihrer Kommunikation schauen. Ich sage es Ihnen nochmal, das Problem ist nicht, dass Sie zu einfach sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie und meine Hörerinnen und Hörer sind in aller Regel Fachleute und gebildet und Akademiker, die Gefahr, dass Sie zu einfach werden, besteht nicht. Das Problem ist heute, wir sind zu kompliziert und wir sollten das Einfache wieder lernen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald.